Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntag, der in Paris mit einem spektakulären Juwelenraub begann. Fast zeitgleich wurde in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Karl Schlögl verliehen, ein feierlicher Abschluss der Buchmesse. Beide Ereignisse schauen wir uns in den kommenden Minuten nochmal genauer an. Und heute gingen auch die Donaueschinger Musiktage zu Ende. Ein Wochenende neue Musik nonstop mit über 100-jähriger Tradition. Im Schnitt 30.000 Besucher hat der Pariser Louvre jeden Tag. Heute aber musste das Museum überraschend geschlossen bleiben, weil am Morgen eine Diebesbande Kronjuwelen aus dem meistbesuchten Museum der Welt gestohlen hatte. Gerade mal 7 Minuten maximal soll der Raub gedauert haben. Auf der Flucht verloren die Räuber dann auch noch eine Krone, die später wiedergefunden wurde. Doch die restliche Beute, von ihr fehlt jede Spur, wie auch von den Tätern. Es ist nicht der erste Kunst, und doch fühlt man sich immer wieder bei solchen Taten an Filmklassiker erinnert. Ausgang offen. Kai Rienecker fasst den Tag in Paris zusammen.
Die Täter kamen am Morgen auf Motorrädern kurz nach Öffnung des Louvre. Auf der zur Seine gewandten Seite des Museums nutzen sie ein Fahrzeug mit Hebebühne. Wer diesen herkömmlichen Möbellift, wie er auch bei Umzügen verwendet wird, dort im Vorfeld positioniert hat, bleibt unklar. Über diese Hebebühne gelangten sie auf einen etwa 10 Meter hohen Balkon des Louvre, zerschnitten die Fenster und standen im Denon-Flügel, in dem auch die Mona Lisa ausgestellt wird. Der französische Innenminister Laurent Nunez. Es hat 7 Minuten gedauert. Sie sind auf Motorrädern geflüchtet. Die Einbrecher hatten den Ort vorher offensichtlich genau erkundet und sie waren sehr versiert. Die Louvre-Einbrecher kamen durch den Einbruch direkt in die Apollon-Galerie. Dort werden die französischen Kronjuwelen aufbewahrt. In der Galerie befinden sich Schmuckstücke aus der Zeit Ludwig XIV. Und der napoleonischen Kaiserzeit, darunter 3 große Diamanten. Der französische Innenminister sprach von einem Raub im großen Maßstab. Die erbeuteten Kunstgegenstände seien von unschätzbarem Wert. Aber den Einbrechern ist auch ein Missgeschick passiert. Die französische Kulturministerin Rachida Dati. Direkt am Louvre wurde ein Objekt gefunden, das sie offenbar verloren hatten. Wir sind dabei, das alles zu untersuchen. Bei dem Schmuckstück soll es sich um die mit über 1000 Diamanten besetzte Krone der Kaiserin Eugenie handeln, der Ehefrau Napoleons III. Aus dem 19. Jahrhundert. Die Krone ist den Einbrechern anscheinend runtergefallen und dabei nach Medienberichten auch zerbrochen. Die Täter konnten auf ihren Motorrädern entkommen. Der Louvre wurde geschlossen. Zwischenzeitlich entstand im Inneren Panik bei der Räumung, ohne dass jemand verletzt wurde. Viele Touristen verstanden es später, so wie Sandra aus Hamburg.
Schade, dass wir halt nicht rein ins Louvre kommen können, aber auch verrückt, dass das hier passieren kann.
Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Im vergangenen Jahr wurden 9 Millionen Eintritte verzeichnet. Zuletzt hatte die Museumsleitung aber auch davor gewarnt, dass die Gebäude in die Jahre gekommen seien. Der französische Innenminister räumte ein, dass die Sicherheit in den französischen Museen in einem gefährdeten Zustand sei.
Soweit der Bericht von Kai Rienecker aus Paris. Solche Kunstraube wie jetzt im Louvre haben ja fast schon Konjunktur. Allein in Frankreich gab es 3 innerhalb weniger Wochen. Und wir erinnern uns an den spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden oder den Diebstahl dieser 100 Kilogramm schweren Goldmünze im Bode-Museum in Berlin. Frage an meinen Kollegen Stefan Koldehoff. Ist es jetzt das gängige Muster, diese lauten, brachialen, man möchte ja fast schon sagen uneleganten Kunstraube mit Trennschleifer und zerschlagen Vitrinen?
Das klingt ja fast ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr Rock Hudson oder Cary Grant oder George Clooney sind, die da ganz elegant einbrechen. Nein, das ist tatsächlich ein Trend geworden und zwar schon seit einigen Jahren. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass sich bestimmte Banden spezialisiert haben auf diese Form von Kunstraub. Und da gibt es Spezialisten, die einen, die wissen, wie man Fenster aufkriegt, die anderen, die sich besonders gut mit Vitrinen auskennen, die Dritten, die vorher die Alarmanlagen abschalten oder die Internetkabel durchschneiden, wie im Fall des Kelten-Goldschatzes von Manching geschehen. Und das Ganze muss halt sehr, sehr schnell gehen. Das ist der Grund für diese Brutalität, weil man inzwischen weiß, innerhalb von 3 bis 5 Minuten, wenn die Alarmanlage doch noch funktioniert, ist die Polizei da und bis dahin muss man wieder weg sein.
So öffentlich dieser Raub vonstatten ging, klar war er professionell vorbereitet. Gibt es aber irgendeine Erklärung, warum sich die Räuber zielsicher auf diese Vitrine im ersten Stock mit den französischen Kronjuwelen gestürzt hat. Also man hätte ja auch die Mona Lisa nehmen können. Die ist ja auch recht handlich.
Da kommt man nicht so richtig gut dran und das weiß ich zufällig, weil ich vor einigen Nein, die hängt tatsächlich, ich war vor einigen Wochen noch da und habe mutterseelenallein vor diesem Bild gestanden und habe genau diesen Gedanken gehabt, was wäre, wenn ich es jetzt versuchen würde, aber das Ding ist in einem Klimatresor hinter 30 Zentimetern Panzerglas, da kommt man nicht dran und offenbar haben die Täter von heute vorher, wie es immer so schön heißt, ausbaldowert, also herausgefunden, wie die Verhältnisse in dieser Galerie d'Apollon, aus der jetzt gestohlen worden ist. Sie haben offenbar gewusst, dass da gerade Bauarbeiten stattfinden. Sie hatten nicht umsonst Winkelschleifer dabei, weil sie wussten, damit bekommen wir die Fenster und die Vitrinen geöffnet. Also auch da war sehr genau vorbereitet. Und dann, gerade schon gesagt, die Präsidentin des Louvre, Laurence Descartes, hatte Ende vergangenen Jahres Alarm geschlagen und gesagt, die Gebäude sind in einem katastrophalen Zustand. Dafür hat Macron dann auch hunderte von Millionen für Sanierungen genehmigt. Aber die Sanierungen haben halt noch nicht angefangen.
Ja, wie geht es denn mit dieser Beute jetzt weiter? Können die Täter das einfach so weiterverkaufen oder haben sie diesen Deal vermutlich auch schon vorher ausbaldowert?
Ich glaube, es gibt eine dritte Möglichkeit noch und ich nutze das jetzt mal für eine minimale Eigenwerbung. Am 6. November startet die dritte Staffel unseres Podcasts Tatort Kunst im Deutschlandfunk und da gehen wir genau auf die Frage ein, warum wird so viel Gold, warum werden so viele Juwelen gestohlen? Und ich habe auch das vor wenigen Wochen hier in Köln ausprobiert. Man kann das Gold ganz schnell einschmelzen. Das dauert 3-4 Minuten, dann ist ein größeres Goldstück verflüssigt und dann kann man das in Wasser gießen und hat plötzlich neutrales Gold. Da weiß keiner mehr, wo es herkommt, da weiß keiner mehr, ob da irgendwelche Punzen drauf waren oder was das vorher mal dargestellt hat. Und dann geht man damit zum Altgoldhändler und sagt, das hat mir Tante Trude vererbt und ich hätte da gerne Geld für. Man braucht noch nicht mal kriminelle Goldschmiede.
Aber warum dann der Diebstahl der Kronjuwelen, wenn es einfach nur um das Material Gold geht?
Ich glaube, es geht tatsächlich nur ums Material. Also diese Deals, diese Erpressungen, Hafterleichterungen oder Kollegen kommen aus dem Gefängnis frei, das findet so gut wie nicht mehr statt. Nein, es geht wirklich ums Material und wie gesagt, das Metall kann man schmelzen. Die Edelsteine, die kann man umschleifen. Auch aus dem Dresdner Schatz fehlen ja nach wie vor Stücke. Die Goldmünze ist wahrscheinlich längst eingeschmolzen. Es geht nur noch ums Material, also auch da nicht mehr Rock Hudson und nicht mehr Cary Grant.
Müssen die Museen mehr an ihren Sicherheitsvorkehrungen arbeiten?
Ja, mit Sicherheit. Und das müssen sie lange, lange Zeit schon. Wenn man sieht, dass es immer noch Videosysteme gibt, die zwar übertragen in irgendwelche Sicherheitsräume, aber keine Vorrichtung haben, auch aufzunehmen, sodass man hinterher noch sehen kann, wer war denn da in unseren Räumen, dann geht das überhaupt nicht. Wenn immer noch Kuratoren nur wollen, dass Kameras von der Decke nach unten filmen, damit irgendwie die Vitrinen und die Ästhetik der Vitrinen nicht zerstört werden und dann sieht man von oben aber nur noch Basecaps und keine Gesichter mehr, dann geht auch das nicht mehr. Das ist alles in der Museumswelt lange bekannt, aber wenn wir es mal auf Deutschland runterbrechen, bei uns werden die meisten öffentlichen Museen von den Kommunen und von den Ländern getragen und wie deren finanzielle Situation aussieht, das wissen wir alle, da ist einfach nicht dran zu denken, dass viel Geld in Sicherheitssysteme fließt.
Stefan Kolderhoff, Raubkunst und Kunstraubexperte im Deutschlandfunk über den Beutezug heute Morgen im Pariser Louvre. Danke, Stefan.
Ja, gern.
Und wir schauen ein, ja, vorerst letztes Mal für dieses Jahr auf die Frankfurter Buchmesse, die heute zu Ende gegangen ist, traditionell mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Der Preisträger, der steht ja schon lange fest, Karl Schlögl, einer der profundesten Kenner des östlichen Europa, der Ukraine und Russland und eine der ganz lauten Stimmen für die Unterstützung der Ukraine im Krieg. Anja Reinhardt hat die Verleihung in der Paulskirche mitverfolgt.
Den Schlüssel zu Putins Russland habe er nicht in der Hand. Das betonte der vielfach ausgezeichnete Osteuropa-Historiker Karl Schlögl erst vor wenigen Monaten bei der Frühjahrstagung des Ordens Pour le Mérite in Berlin. Und auch heute wieder in der Frankfurter Paulskirche, verbunden mit dem Hinweis:
Es gab viele Russlandversteher, aber zu wenige, die etwas von Russland verstanden.
Diesen Satz als Kern der diesjährigen Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zu verstehen, ist sicher nicht falsch. Denn im Hintergrund schwingt beinahe alles Gegenwärtige mit, was bald historisch sein könnte. Putins Manipulation von Trumps Größenwahn, die vergebliche Bitte des ukrainischen Präsidenten Selenskyj um Tomahawk-Raketen und damit um die Verteidigung seines Landes und die Rolle Deutschlands und Europas bei all dem. Die Wehrpflicht und die Frage, ob der Krieg in der Ukraine sich ausweiten könnte.
Die Begriffe, mit denen man die neuen Verhältnisse erfassen möchte, sind diesen nicht angemessen. Es verschlägt einem die Sprache für das, was geschieht. Das ist mehr als ein Mangel an Begriffen oder schriftstellerischem Talent, sondern das Wegbrechen eines Erfahrungshorizonts, in dem man groß geworden ist und wo alles, was man im Laufe eines Lebens zusammengetragen hat, in Frage gestellt, entwertet scheint, ja in Trümmern liegt.
Die Atmosphäre in der Frankfurter Paulskirche,
dem Ort der deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung, einem Hotspot des europäischen Völkerfrühlings von einst.
Die Atmosphäre ist ebenso feierlich wie bedrückt. Der Zerfall von gewohnten Ordnungen und Gewissheiten lässt sich auch an der Biografie des Historikers Schlögl ablesen, der als 1948 Geborener selbst keinen Krieg erlebt hat und der durch seine Erfahrungen vielleicht an eine Zielgerichtetheit der Geschichte geglaubt haben mag. Der die Flüchtlinge aus dem Osten auf dem elterlichen Hof in Bayern erlebt hat, dessen Russischlehrer eine sogenannte Displaced Person war, der den Prager Frühling vor Ort miterlebte und der immer wieder von der aufregenden Zeit für Historiker nach Öffnung der Archive im Russland der 1990er Jahre berichtete.
Die Atmosphäre des Prager Frühlings, die Begegnung und Freundschaft mit den Dissidenten und Emigranten und die Vorstellung, dass die Oppositionsbewegungen in Ost und West über die Mauer hinweg zueinander finden müssten, vielleicht sogar in einen Brückenschlag zwischen Intellektuellen und Arbeitern.
Sein Russlandbild zerfiel 2014, als Putin die Krim annektierte. Und damit war er einer der Ersten, der damals noch eher ungehört vor Putins Aggressionen warnte, worauf seine Laudatorin, die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrowskaja, noch einmal aufmerksam machte.
Der Schock der Annexion der Krim hatte ihn 2014 sofort in die Ukraine geführt. Karl Schlögl empfand das Geschehen als Erschütterung auf einer fundamentalen Ebene, nicht nur als Experte, sondern als Zeitgenosse und Bürger. Man hatte im Westen die Ukraine übersehen.
Vermutlich war es auch diese Erkenntnis, die die sichtbare Ergriffenheit Petrowskajas und des gesamten Publikums erklärte. Als die Schriftstellerin ihre Laudatio hält, hat Karl Schlögl tränennasse Augen, was die unerbittliche Fernsehkamera immer wieder in Nahaufnahme dokumentiert. Nicht nur Karl Schlögl hat den Deutschen die Ukraine, die viel zu lange Terra Incognita war, erklärt. Aber mit dem Friedenspreis wird auch ein Forscher ausgezeichnet, der bei seinen vielen Reisen in den Osten, auch mit Studenten, vor Ort die unter der Oberfläche liegenden Schichten der Vergangenheit freigelegt, der sich für den Alltag als Quelle und Symptom interessiert hat. Und vor allem für die Menschen, die im Entstehen von Geschichte ein Teil eben dieses Prozesses sind. Ihnen, den Menschen in der Ukraine,
den Einwohnern von Kiew, die an der Metrostation ausharren, den Lokführern, die ihre Züge pünktlich von Ivano-Frankivsk nach Kharkiv steuern.
Widmet Karl Schlögl seine letzten Worte, bevor er sich an uns wendet.
Uns Europäern bleibt, so unwahrscheinlich es klingen mag, von der Ukraine lernen heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Karl Schlögl. Im Bericht von Anja Reinhardt über die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Und im Studio ist jetzt mein Kollege René Agiga aus der Literaturredaktion. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ich zitiere nochmal den letzten Satz, den wir gerade gehört haben. Es war ja auch der letzte Satz in Schlögls Rede. Uns Europäern bleibt, so unwahrscheinlich es klingen mag, von der Ukraine lernen, heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. War das, René, eine kriegerische Rede bei der Verleihung des Friedenspreises?
Das ist eine Frage, die zumindest nach der Veranstaltung auch diskutiert wurde. Ich habe später dann auf einer Website, nämlich bei Zeit.de, sogar die Zusammenfassung gelesen, von der Ukraine lernen heißt siegen lernen. Und das finde ich eine vollkommen schräge Zusammenfassung, obwohl eigentlich vor allem das Wort vielleicht fehlt. Ich finde, dass es weiß ja niemand, ob die Ukraine tatsächlich siegen wird. Und das weiß erst recht nicht der Historiker, der Schlögl ja ist, Karl Schlögl ja ist. Und er hat in seiner Rede eben auch nochmal, und zwar sehr intensiv, über die Rolle des Historikers als Gegenwartsbeobachter nachgedacht. Mit, würde ich sagen, zwei total wichtigen Botschaften. Die eine zieht er aus Walter Benjamin, und Walter Benjamin ist einer seiner wichtigsten Inspirationen in seinen ganzen Jahren, in denen er gearbeitet hat. Und ich zitiere das jetzt auch: Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg. Das heißt, das Ziel ist Frieden, und dieses Ziel erreicht man halt einfach nicht, indem man die kriegerische Gegenwart einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Das ist so die eine wichtige Botschaft.
Und die andere Botschaft?
Die andere ist in meinen Augen, dafür zitiere ich jetzt auch nochmal kurz ein bisschen aus der Rede, ihm werden die Grenzen der eigenen Urteilskraft bewusst beispielsweise. Oder es verschlägt einem die Sprache für das, was geschieht. Und dann einiges, was wir auch gerade gehört haben, nämlich, dass es ein Wegbrechen eines Erfahrungshorizonts ist. Und vielleicht eine Formulierung noch einmal alles von Anfang an durchdenken. Also immer wieder in der Rede macht Karl Schlögl klar, die Tiefe des historischen Einschnitts, die er jetzt in der Gegenwart beobachtet, und dafür sind die Beispiele 2014 Annexion der Krim, 2022 der Angriff Russlands auf Ukraine, aber auch Dinge wie der Konflikt oder der Krieg oder das Morden in Gaza, die apokalyptischen Visionen im Sudan im Augenblick. Also das heißt, er sieht überall Sachen zusammenbrechen und fordert eigentlich dazu auf, diese Gegenwart mit eigenen Worten zu beschreiben. Und das muss offensichtlich etwas Neues sein. Er macht klar, das handelt sich nicht weder bei Putinismus noch beim Trumpismus um Faschismus alten Typ, sondern er sieht eigentlich eher die Aufgabe von uns, von allen, diese Gegenwart in ihrer Gefährlichkeit neu und eigen zu beschreiben.
Für so einen reifen Mann ja auch ein gewissermaßen Eingeständnis an Unsicherheit, ne?
Ja, ich finde das ganz faszinierend, denn es spricht da wahrscheinlich derjenige Autor in deutscher Sprache, der Russland und Osteuropa am besten kennt. Und diese Sätze sind nicht kokett, die sind vollkommen ernst gemeint.
René, was bleibt dir denn nach dieser Buchmessenwoche in Erinnerung aus dem literarischen Leben?
Ja, stimmt.
War ja auch Buchmesse, ne?
Genau, vor der Friedenspreisverleihung einige Tage, die um Bücher kreisten, und das ist jetzt halt für einen Menschen aus der Literaturredaktion dann eher Literatur, es erscheinen ja auch viele, viele, viele andere Bücher. Also vor allem Auftritte von Autorinnen und Autoren, und wenn ich da jetzt so überlege oder auch bei der Rückreise überlegt habe, was mir da am meisten in Erinnerung geblieben sind, dann ist es wahrscheinlich eine Autorin und ein Autor mit ihren jeweiligen Auftritten. Das ist zum einen Dorothee Elmiger gewesen, die zu Beginn dieser Woche Montagabend den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, kann man in dem Fall vielleicht sagen, für den Roman Die Holländerin. Und der etwas jüngere Autor Ozan Zakaria Keskinkilic mit seinem ersten Roman Hundesohn heißt der. Und was ich da bei einigen Auftritten, die ich in diesem Trubel so gesehen habe, teilweise auch nur ausschnitthaft, war... Also man muss noch dazu sagen, beide Romane sind von der Kritik überschwänglich gelobt. Und jetzt die Auftritte, die waren halt smart, charmant, klug von beiden. Man hat eigentlich bei beiden jeweils sehen können, dass gute Literatur zu schreiben und eine coole Performance auf so einem Massenevent wie solch einer Buchmesse hinzulegen, sich nicht ausschließen.
Ein wiederkehrendes Thema scheint ja auf jeden Fall künstliche Intelligenz gewesen zu sein. Ich meine, dieses Thema ist überall. Es ist natürlich auch auf der Buchmesse. Was hast du da im Besonderen beobachtet?
Ich habe mich besonders beschäftigt mit der Lage der Übersetzerinnen und Übersetzer. Und das ist ein Feld von den vielen Tätigkeiten, die es im Büchergewerbe gibt, wo die Sache mit der künstlichen Intelligenz, glaube ich, überdurchschnittlich bedrohlich wirkt, weil sie auf den ersten Blick erstmal sehr viel übernehmen kann und auch schon eingesetzt wird. Und ich fand da interessant, dass sich zwei vollkommen widerstreitende Hauptumgangsweisen so ausgemacht habe. Die eine war, darauf zu bestehen, dass künstliche Intelligenz ja gar nicht in Wirklichkeit intelligent ist und gar nicht wirklich übersetzen kann, weil sie nicht wie Menschen Gefühle haben, Körper haben und so weiter. Alles Dinge, die man eben braucht, auch braucht fürs literarische Übersetzen. Also ein bisschen aus prinzipiellen Gründen auf die Differenz zum Menschen beharren. Und die vollkommen andere Umgangsweise ist, dass einige doch auch erzählt haben, dass sie sich de facto beginnen, umzuorientieren. Querfinanzierungen zu suchen, andere Tätigkeiten zu suchen. Das heißt, es ist einfach auf so einer realen Ebene einfach schon so angekommen, dass absehbar ist, dass in den nächsten Jahren Berufsbilder sich wandeln. Und das konnte man da ganz lebendig erzählt kriegen.
René Agiga mit Eindrücken von der Frankfurter Buchmesse, die heute zu Ende gegangen ist, und ein ausführliches Gespräch mit Karl Schlögel haben Sie ja vielleicht schon vor dieser Fazitsendung gehört. Das finden Sie natürlich auch zum Nachhören in unserer DLF-Audiothek. Vielen Dank, René.
Nicht zu denken.
Quasi am laufenden Band verkündeten die großen Modelabels in den vergangenen Monaten Wechsel an ihrer Kreativspitze. Chanel, Louis Vuitton, Chloé, um nur ein paar zu nennen. Und auch das Luxuslabel Hermès hat nun bekannt gegeben, dass seine langjährige Kreativdirektorin der Herrenmode Véronique Nichanian aufhört, nach 37 Jahren in dieser Position. Nichanian ist 71 Jahre alt, somit ist diese Veränderung vielleicht nicht so einfach zu vergleichen mit den rasanten Abgängen bei den anderen Labels. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Wo geht die Reise hin? Alphonse Kaiser ist am Telefon, Modeexperte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo, Herr Kaiser.
Hallo.
Kann man dieses Unternehmen Hermès, bekannt ja vor allem für seine luxuriösen Accessoires, die Seidentücher, die Krawatten, die Parfums, überhaupt mit den anderen Luxuslabels vergleichen?
Kann man, glaube ich, nicht. Denn das ist ein ganz exzeptionelles Haus, das eben nicht zu einem großen Konzern gehört, sondern noch familiengeführt ist. Dadurch herrschen da, glaube ich, eine andere Atmosphäre, andere Rhythmen. Und es ist ja auch ein Zeichen, dass Véronique Nichanian nicht irgendwie nach 2 Jahren ausgewechselt wurde, weil sie vielleicht nicht erfolgreich war, sondern dass sie geschlagene 37 Jahre lang an der Spitze der Hermès Herrenmode stand.
Und wofür steht jetzt diese Marke eigentlich? Und was hat das mit ihr zu tun?
Genau, die steht natürlich für einen sehr konservativen Stil, möchte ich sagen. Da geht es nicht darum, jede Saison neu zu brillieren, sondern in einem Baukastensystem vernünftige, gute, sehr teure Mode zu bieten aus exquisiten Stoffen. Das ist ja ein altes Lederhaus, die mit Satteln auch begonnen haben und dadurch sehr gute sozusagen Materialien haben, die natürlich dann auch gut und seriös und, sagen wir mal, still verarbeitet werden. Da geht es also nicht darum, wie bei anderen Modehäusern, schrille Entwürfe auf die Laufdecke zu bringen. Man will auch nicht unbedingt mit schrägen Bildern in die Presse kommen, sondern eben seriös und über lange Zeiträume hinweg im Baukastensystem Herrenmode anzubieten.
Das heißt, wenn Sie von Baukastensystem sprechen, etwas, was stetig ergänzt werden kann durch neue Teile, die aber stilistisch dann trotzdem immer irgendwie so dazu passen.
Ja, genau. Also das hat mir die Véronique Nichanian, die ich einmal länger interviewen durfte, so erklärt, dass es ja nicht darum geht, dass man jede Saison ganz neu alles macht, sondern dass man eben die Teile, weil sie ja eben natürlich auch so teuer sind, dann über Jahre mit neuen Teilen kombinieren kann. Das ist eine sehr sinnvolle Art der Garderobe. Und immer sehr geschmeidig in die Zeit eingefügt und nicht ganz radikal. Einmal hat sie mir erzählt, hat sie im Jahr 2003 rosafarbene Hosen gebracht. Das war schon eine Riesenrevolution für Männer. Und es kam empörte Reaktion, aber noch Jahre danach haben die Männer danach gefragt. Das kann also nicht so ganz falsch gewesen sein.
Und Herr Kaiser, eigentlich ist es doch ein Weg der Kontinuität, der Nachhaltigkeit auch ein Stück weit, der immer so reklamiert wird.
Ja, genau. Es ist ja auch so, also wenn man sich preiswerte Teile bei einem Fast-Fashion-Händler kauft, dann sind die auch schnell wieder verschwunden, man wirft die auf den Müll. Bei solchen Teilen, wo eben eine Lederjacke Tausende von Euro kostet, da wird man das nicht machen, sondern da denkt man langfristig nachhaltig. Und deswegen ist das auch eine Marke, die eben über den Tag hinaus denkt, die eben nicht wie auch manch börsengetriebenes Unternehmen auf den schnellen Euro schaut, sondern wo es darum geht, auch Traditionen beizubehalten.
Dennoch ist es für ein Luxuslabel wie Hermès wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig, erkennbar zu sein. Also genau. Man kennt ja dieses Logo und so ein großes Understatement hat diese Marke dann wohl auch nicht, dass man sie nicht lesen kann. Ne?
Ja, das stimmt. Auch die Taschen, auf die es hier ankommt, die sind natürlich erkennbar. Hermès ist ja vor allem bekannt für seine Kelly Bag und für die Birkenbeck natürlich. Und darauf kommt es natürlich auch eigentlich an. Mit anderen Worten, das eigentliche Prêt-à-porter, die eigentliche Damen- und Herrenmode, hat keinen so großen Anteil im Umsatz, sondern es kommt auf die Lederwaren an. Und da ist natürlich sozusagen es wichtig, in den Geschäften ein großes Portfolio anzubieten. Deswegen ist natürlich die Mode schon auch wichtig für ein Lederwarenhaus. Ganz ähnlich ist es ja bei Gucci, die auch durch Lederwaren hauptsächlich bekannt sind. Das heißt, Nichan Yon war dafür da, sozusagen das Portfolio abzurunden. Aber es kommt natürlich auch darauf an, diese Lederwarenmarke zu unterfüttern mit Prêt-à-porter.
Mhm. Und wenn man da jetzt nochmal auf die Catwalks guckt, da hat man doch schon das Gefühl, dass hier bei Hermès doch irgendwie auch ein bisschen eine coolere, lässigere Eleganz gepflegt wird, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Das ist Alltagsmode, aber nur für die besseren 10.000. Das ist sehr locker, lässig, leicht. Hat ja auch ein bisschen mit dem Reitsport zu tun, aus dem die Marke kommt. Da sind sie dann schon auf einem Niveau, sagen wir mal, mit Marken auch wie Zegna zum Beispiel aus Italien, die eben auch den früher sehr formellen Männerlook aufgelockert haben und sehr in Richtung Freizeit auch gegangen sind.
Sie haben es anfangs erwähnt, dass das immer noch mehrheitlich ein Familienunternehmen ist. Welche Rolle spielt es, würden Sie sagen, auch für die Zukunft?
Ja, es ist wichtig, dass diese Marke sozusagen sich selbst sehr stark präsentiert. Es hat in den letzten Jahrzehnten Versuche gegeben, des großen LVMH-Konzerns Hermès zu übernehmen. Und ich glaube, am besten wehrt man sich dagegen und wehrt dieses Familienunternehmen sich dagegen, indem es sich selbst stark präsentiert. Der Umsatz ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Die Familie hält zusammen, das ist auch nicht selbstverständlich. Und so kann man sich abschirmen gegen Übernahmeangebote. Und ich glaube, dass das modisch bedeutet, dass es eben auch langfristig gedacht wird, dass man eben nicht den schnellen Kick sucht. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt Nachfolger oder Nachfolgerin wird von Véronique Nichan Yon. Jedenfalls ein Designer, der nicht zu den ganz, ganz Großen gehört, weil das sind dann meist Marketing-Gags, die man versucht, auf die Marke sozusagen einzuspeisen, sondern das wird jemand sein, der nachhaltig, still, vielleicht relativ unbekannt ist und dann auch wahrscheinlich jahrzehntelang dort arbeiten wird.
Und Herr Kaiser, wie viele Hermès-Krawatten besitzen Sie?
Ich glaube nur 2 oder 3 und Krawatten trägt man ja auch leider gar nicht mehr. Deswegen bringt das auch nichts. Daher die Anwendung zu mehr Freizeitmode und lässigen und teuren Looks. Jedenfalls ist es so, dass bei den Herren, das ist schon bemerkenswert, finde ich, bei Véronique Nichan Yon, die jetzt aufhört, dass sie die Herren sehr gut verstanden hat. Denn es gibt nach meinem Wissen keine einzige Herrenmode-Designerin bei den großen Marken. Natürlich auch Miuccia Prada entwirft Herrenmode, auch bei Comme des Garçons wird Herrenmode hergestellt. Aber dass jemand, eine Designerin, nur Herrenmode gemacht hat, wie sie jetzt jahrzehntelang, das ist exzeptionell. Und da kann man sich freuen, dass eine Frau die Männer mal so gut verstanden hat.
Wechsel an der Spitze der Herrenkollektion bei Hermès. Die Kreativdirektorin Véronique Nichan Yon zieht sich zurück. Ein weiteres Zeichen für den rapiden Wandel in der Modeindustrie. Und darüber habe ich gesprochen mit Alfons Kaiser. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Die Donau-Eschinger Musiktage sind das alljährliche Festival für neue Musik und auch das älteste seiner Art. Es existiert seit über 100 Jahren und es besteht fast nur aus Uraufführungen. Ein alljährliches Ereignis für echte Fans und Nerds. Seit 2022 wird es geleitet von Lydia Rilling, der ersten Frau an der Spitze dort. Und für Fazit ist traditionell unser Kritiker Jörn Florian Fuchs vor Ort, eingefleischter Kenner der neuen Musik. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend.
So ein Wochenende in Donaueschingen ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Da gibt es nicht nur Uraufführungen an den üblichen Orten, sondern auch Klangkunst, Klanginstallationen. Und das hört sich dann ja auch schon mal so an. Können Sie uns, Herr Fuchs, da weiterhelfen? Hört sich ein bisschen an wie Klatschen und mit den Füßen irgendwo auf dem Boden im Rhythmus schlagen.
Ja, das ist der Klangkünstler. Also man schreibt ihm Felix Blume, ist aber französisch, Franzose, also müsste man ihn wahrscheinlich Felix Blüm nennen. Und der hat zwei Installationen geschaffen. Die eine ist ja vielleicht etwas politischer und etwas dichter. Die findet dort traditionell im Park statt, in Donaueschingen, im sogenannten Fischhaus. Dort gibt es Stimmen aus Sao Paulo, die uns über Lautsprecher ihre Geschichten, ihre Träume erzählen. Man sieht auf der anderen Seite große Ohren von diesen Figuren. Da sieht man auch mal, wie viele unterschiedliche, nicht nur Ohren es gibt, sondern auch inzwischen Piercings und andere Sachen, um eben die Ohren zu verschönern, zu schmücken. Also das ist sehr schön anzusehen, nur spreche ich kein Portugiesisch. Und von daher bleibt das so ein bisschen enigmatisch, weil man eben nicht weiß, was die für Träume haben. Was wir gehört haben, ist eine zweite Installation. Da sehen wir Schuhe und diese Schuhe bewegen sich und Blüme hat tatsächlich von Leuten die Schrittfiguren, wie sie gehen, wie schnell sie gehen, wie hoch sie mit dem Absatz kommen etc. Das hat er wirklich eins zu eins übersetzt, indem er ihnen die Schuhe einfach abgenommen hat und so als eine Klang-Installation mit durchaus einer visuellen Ebene. Ich sehe eben diese ganzen Schuhe ohne die sie eigentlich normalerweise benutzen. Also das ist charmant. Und wie man so schön sagt, auch für das Publikum, das hier mal eben kostenlos reingehen kann und nicht zu den Musiktagen explizit kommt, niederschwellige Sache, sehr charmant.
In Donaueschingen ist ja auch schon lange Georges Erpergy dabei. Diesmal war er wohl mit einem Stück für 6 Stimmen und Bratsche dort zu hören. Vielleicht hören wir da auch kurz mal rein. Herr Fuchs, was ist das?
Das ist eigentlich ein Theaterstück. Mhm. Ja, es ist ein Theaterstück, könnte man fast sagen. Es ist dreiviertel Stunde etwa. Das Ensemble Ex Audi singt dort. Und die wahrscheinlich beste Bratscherin unserer Zeit, Tabea Zimmermann, übrigens erstmals zu Gast in Donaueschingen, sie spielt dort. Und das ist ein virtuoses Feuerwerk von unterschiedlichsten Stimmen und Spieltechniken, eben für Bratsche, aber auch für die Sängerinnen und Sänger, das dann eigentlich eine theatrale Qualität rein beim Hören schon entfaltet. Ich denke, dass das sicher eines der stärksten Werke in diesem Jahr war und das wird auch weitergespielt werden. Also die Frage stellt sich ja immer, welche Stücke kommen durch, kommen weiter nach der Uraufführung. Das gehört sicher dazu.
Sind das eigentlich viele, die dann weiterkommen?
Jein, würde ich sagen. Also es ist auffällig, dass unter der Leitung von Lydia Rilling jetzt, die das seit 2022 macht, da war natürlich noch die Auswirkung von Corona zu spüren. Da gab es auch noch vom Vorgänger Björn Gottstein Uraufführungen, die nachgeholt wurden. Jetzt kann man sagen, seit letztem Jahr ist es so richtig ihre eigenständige Linie zu sehen. Da merkt man, dass es extrem viel Experimentelles und vor allen Dingen unbekannte Namen gibt. Namen, die ich nie gehört hatte, über die man manchmal auch im Internet gar nicht viel findet. Das wird spannend zu erleben sein, ob die Stücke, das ein oder andere Stück ins Repertoire wirklich übergehen. Bei den vorher in Donaueschingen eher so präsenteren großen Namen, jetzt Apergis, aber früher waren das ja auch mal Leute wie Riem, wie Stockhausen, das war natürlich klar, dass die nachgespielt werden. Hier ist noch zu nennen vielleicht Marc-André, der das Eröffnungsstück gemacht hat im Entfalten. Das ist so ein kleines Erinnerungswerk, im Gedenken an Pierre Boulez, der auch wichtig war für das Festival. Auch das wird sicher weitergespielt. Aber es ist spannend, diese ganz verschiedenen neuen Namen, überwiegend übrigens Frauen. Also ungefähr 60% der Komponistinnen sind wohl Frauen. Das ist auch eine deutliche Verschiebung zu früheren Jahren.
Wo Sie gerade das Eröffnungsstück erwähnt haben, es spielt ja traditionell das SWR-Symphonieorchester zur Eröffnung. Vielleicht ja auch eines genaueren Blicks in diesem Jahr wert, weil dort gerade François Xavier Roth die musikalische Leitung übernommen hat. Also der Mann, der wegen MeToo-Vorwürfen vom Gürzenich zum SWR, ich sag jetzt mal, recht geschmeidig gewechselt ist. War das dein Thema in Donaueschingen?
Ja, also ich habe mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Tagen. Man hat eigentlich erwartet, dass beim Eröffnungskonzert, das Roth dirigiert hat, es schon zu Protesten kommt, vielleicht auch während der Aufführung selber. Da gab es wohl Szenarios bis hin dazu, dass der Intendant dann vielleicht nach vorne gekommen wäre und das Publikum zur Raison gerufen hätte. Also hörte man so, dass es da verschiedene Konzepte gab. Letztendlich gab es, als Roth auf die Bühne kam, einige deutliche Buß und zwei Damen, die sehr prominent saßen, sind aufgestanden und haben dann demonstrativ und durchaus etwas laut türschlagend den Saal verlassen. Ansonsten blieb es relativ ruhig. Aber man merkt in den Diskussionen mit Mitgliedern des SWR-Orchesters, mit Kolleginnen und Kollegen, auch mit normalen, Anführungszeichen, Zuhörern, er spaltet unglaublich. Es gibt ein Lager, das wirklich für ihn ist und ein Lager, das dagegen ist. Es gab einen Musiker vom SWR-Orchester, der sich dann im Schlusskonzert, da spielt auch dieses Orchester immer, aber das hat die in der Schweiz geborene, junge und sehr gute Dirigentin Elena Schwarz hier geleitet. Da hat ein Musiker explizit sich nochmal bei Roth bedankt für die tolle Probenarbeit für dieses Festival in Donaueschingen. Also man merkt, die Friktionen gehen quer durch alle, die es eigentlich hier betrifft, wie das weitergeht und ob das gut gehen kann auf die Dauer. Ich kann es nicht entscheiden. Ich habe auch dazu echt keine Meinung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er in einem Jahr Chef ohne Probleme und man hat das alles vergessen oder aber es ist doch jemand anderes.
Ja, zum Abschluss wurde der SWR-Orchesterpreis auch noch verliehen beim Festival in Donaueschingen. Was für ein Stück wurde denn dafür ausgewählt?
Das war ein bisschen skurril, fand ich fast schon. Da gab es Philippe Leroux, der hat ein Stück geschrieben, Paris Bonlieu, und das ist ein Spaziergang durch Paris. Und der ist durchaus filmmusikalisch so ein bisschen filmhaft. Man kann sich das sehr gut vorstellen, wo man da gerade in Paris ist, so ein bisschen von den Atmosphären. Toll instrumentiert für das Orchester, wirklich gut gemacht, aber jetzt in keiner Weise irgendwie Neuland, dass man da jetzt besonders aufwendige Spieltechniken braucht oder Klangwelten erlebt hat, die man zuvor überhaupt nicht kannte. Ein Stück, das ich sehr gern gehört habe und das SWR-Orchester hat aber ja wirklich immer den Anspruch, ein Stück eben zu prämieren. Das ist undotiert, aber das soll eben dann mit auf Tour gehen, weitergespielt werden und wirklich ins Repertoire des Orchesters und auch für andere Orchester eigentlich nach Möglichkeit weitergetragen werden. Das fand ich ein bisschen überraschend bei diesem Werk, wie überhaupt man zusammenfassend sagen kann, es gab einige Stücke, die doch durch ihre Harmlosigkeit, durch Loops, durch Repetition und so mich ein bisschen verwundert haben. Also für Puristen der neuen Musik könnte man ganz böse sagen, waren ein paar Werke rückschrittlich, aber das ist vielleicht auch der neue Stil, dass es eben nicht mehr darum geht, alles neu zu entwickeln, sondern dass wirklich die absolute Vielfalt einfach Methode ist bei so einem Festival.
Jörn Florian Fuchs über die Donaueschinger Musiktage, die heute zu Ende gegangen sind. Und wir schauen auf die Feuilletons von morgen Montag, den 20. Oktober, gelesen hat sie für Fazit Lotta Wieden.
Es geht ums Prestige. Eine Sache, mit der sich Donald Trump offenbar ganz gut auskennt. Genüsslich erzählt Matthias Alexander in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem Spendendinner im Weißen Haus in der vergangenen Woche. Trump hatte verkündet, in Washington einen Triumphbogen zu errichten, vis-à-vis vom Lincoln Memorial. Ansichten des geplanten Monuments hatte der Präsident auch schon mitgebracht, genauer gesagt drei Ansichten, alle von gleicher Gestalt, aber in verschiedenen Größen. Denn der Triumphbogen soll, so Trump, wahlweise so hoch aufragen wie das Lincoln Memorial, etwas höher als der Arc de Triomphe de l'Étoile in Paris oder, dritte Ansicht, irgendwas dazwischen. Alexander schreibt: Mit einem Anflug von Selbstironie, begleitet vom nervös-servilen Lachen seiner Gäste, die bereits für den neuen Ballsaal im Weißen Haus gespendet hatten und ahnten, dass die nächste Schutzgeldzahlung für das präsidiale Wohlwollen deutlich höher ausfallen könnte, sagte Trump, dass es wohl nicht überrasche, wenn er für die größte Variante eintrete. Bekrönt werden soll der Bau übrigens von einer riesigen Figur, die Trump als Lady Liberty vorstellte. Dass sie golden ausfällt, muss wohl nicht eigens betont werden. Auch Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung schaut auf Trumps neuestes Prestigeobjekt, das schon im nächsten Jahr fertig werden soll, zum 250. Jahrestag der US-amerikanischen Unabhängigkeit, und vermerkt süffisant: Der Bau würde gewissermaßen auf eine symbolische Umkehrung der bisher geläufigen Triumphbogensymbolik hinauslaufen. Napoleon, der den Pariser Triumphbogen in Auftrag gab, hatte zuvor Pi mal Daumen 7 Kriege geführt. Trump hingegen hat seiner Zählweise zufolge 7 oder 8, vermutlich sogar 9 oder 11 Kriege beendet, wobei die Dunkelziffer noch größer sein dürfte. Bleiben wir beim Prestigeträchtigen und wechseln von dem sich selbst Zugelegten zum Zugesprochenen. Karl Schlögel, der Osteuropa-Historiker, ist der neue Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Eine Friedenspreisverleihung ist immer auch Teil des politisch-kulturellen Protokolls des Jahres, am Schlusstag der Buchmesse, schreibt Jan Feddersen in der Taz. Der Preis sei ein Prädikat bundesdeutscher Selbstverständigung, weil er immer auch sage, hier steht unsere Republik. Und Jens Christian Rabe in der Süddeutschen ergänzt, man sah an diesem Sonntagvormittag in der Frankfurter Paulskirche mehr als einmal glasige Augen, Gesichter, die mit Tränen rangen. Über der Verleihung des Preises habe in diesem Jahr eine eindrücklich schwermütige Feierlichkeit gehangen, was wohl auch daran lag, dass Schlögel seine entschiedene Haltung im Krieg gegen die Ukraine aus seiner eigenen großen inneren Zerrissenheit hat entwickeln müssen. Gleich zu Beginn seiner Rede legte Schlögel seinen Schmerz darüber offen, dass einem mit Blick auf die neue Weltunordnung die Grenzen der eigenen Urteilskraft auf schmerzliche Weise zu Bewusstsein kommen, dass das Ungeheuerlichste geschehe. Alles, was man im Laufe eines Lebens zusammengetragen hat, scheine in Frage gestellt, entwertet, liege gar in Trümmern. Es sei ein Verdienst dieser Rede, schreibt Rabe, dass sie die tiefe Verunsicherung, die im Westen herrscht, eben nicht zu leugnen versuche, sondern sie am Beispiel des eigenen Empfindens zu einem geteilten Ausgangspunkt macht für die Zeit nach der Zeitenwende. Umso schwerer, so Rabe weiter, wiegen Schlögels Schlussworte. Nach dem suffisanten Hinweis, dass es in Deutschland zu viele Russlandversteher gebe und zu wenige, die etwas von Russland verstehen, präsentiert er betont ruhig die erschreckende Bilanz der Gefährlichkeit von Putins Russland und sagt, von der Ukraine lernen heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. Wobei, schreibt Rabe, Schlögel dabei eben nicht triumphalistisch, kriegstreiberisch klingt, sondern nüchtern, fast etwas zu hastig, als ob ihm die Konsequenz der eigenen Überlegungen selbst nicht geheuer ist, weil er nur allzu genau weiß, was sie bedeuten.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.